Ich lese den Predigttext des heutigen Gottesdienstes aus 1. Mose 1, Vers 30 bis 2. Mose 3. Aber allen Tieren aus der Erde und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah an alles, was er gemacht hat, und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am siebenten Tag seine Werke, die er machte, und ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, alle Zuhörer auch über diesen Saal hinaus, heute kommen wir zum siebten Tag der Schöpfungswoche. Und dieser Tag wird von Gott besonders hervorgehoben. Wir haben das gerade in der Lesung gehört. Dieser siebte Tag wird von Gott, wie es hier heißt, geheiligt. Das ist das erste Mal in der Bibel, dass etwas heilig genannt wird. Vers 3, Gott heiligte ihn, Gott segnet den siebten Tag und heiligt ihn. Dieser siebte Tag hat es also in sich, obwohl man ihm das zunächst nicht ansieht. Und wir müssen fragen, was passiert da eigentlich überhaupt an diesem siebten Tag? Hier lässt Gott uns wissen, wie er selbst sich gegenüber seiner jungen Schöpfung verhält, die gerade erst fertig geworden ist. Und wenn man nach einer Überschrift sucht, nach einem Motto für diese Verse, womit man das vielleicht zusammenfassen könnte, dann würde ich es erst einmal mit dieser Zeile versuchen: die Werktreue des Schöpfers, die Werktreue des Schöpfers. Wir müssen sehen, ob das trägt. Werktreue, das ist ja zunächst ein Begriff aus der Kunst, aus der Musik, dem Theater. Es war unser Deutschkurs 1978. Also Deutschleistungskurs, da ging durch die Presse der Bericht über eine Inszenierung von William Shakespeares Wintermärchen am Hamburger Schauspielhaus durch Peter Zadek, damals ein berühmter Regisseur. Und was besonderen Wirbel verursachte, war ein besonderer Kniff von Zadek, der nämlich in seiner Inszenierung mit einem damaligen Modespielzeug arbeitete. Man nannte das, ich weiß nicht, ob Sie es noch kennen, Slime. Vielleicht wissen Sie, was Slime ist. So eine grüne, zähflüssige Masse, geliefert in einer Miniatur-Gifttonne, so Mülltonne. Und Zadek ließ nun für diese Aufführung zentnerweise Slime nach Hamburg bringen. Und der schwabbelte dann über den Bühnenboden und er tropfte irgendwann vom Theaterhimmel herab. Ich weiß nicht, ob wir sehr viel von der Aufführung mitbekommen haben. Wir waren als Kurs mit dem Bus extra nach Hamburg gefahren und warteten immer darauf, wann kommt nun der Slime von der Decke, ja? Dann fragte man sich natürlich, ist das noch Werktreue? Ist das Werktreue? Ist der Regisseur dem ursprünglichen Text von Shakespeare wirklich gerecht geworden? Ist er dem treu geworden? War das wirklich noch das Wintermärchen von Shakespeare? War noch das 1978 das Gleiche, was der Dichter 1611 hatte aussagen wollen? Werktreue. Und dann das Gegenbeispiel. Als ein Musterbeispiel für Werktreue galt ja der berühmte Dirigent Otto Klemperer. Klemperer musste 1933 vor den Nazis in die USA flüchten. Klemperer hat sich nicht angepasst an das, was man politisch, zeitgeschichtlich von ihm erwartete, sondern wenn Klemperer am Dirigentenpult stand, dann fühlte er sich dazu verpflichtet, wirklich die Noten des Komponisten für sich sprechen zu lassen. Das war sein Markenzeichen. Seine Orchester sollten nicht das Markenzeichen Klemperer haben, sondern sie sollten so klar wie möglich den Charakter der jeweiligen Komposition deutlich machen, durchsichtig machen, wie sich das der Komponist gedacht hatte, zumindest soweit Klemperer ihn verstanden hatte. Natürlich ist bei Kunst immer auch Interpretation dabei. Und trotzdem, das war Klemperers Anspruch, Klemperers Markenzeichen, Werktreue. Er wollte die Symphonien so dirigieren, wie sie möglicherweise Brahms oder Mendelssohn selber dirigiert hätten. Und das ist natürlich immer am besten, wenn der Komponist seine Symphonie selber dirigiert, wenn der Schriftsteller sein Drama selber auf die Bühne bringt und inszeniert. Und auf der Suche nach dem roten Faden durch unsere Verse habe ich mich gefragt, wie steht das mit der Werktreue Gottes nach dem Gang durch diese 6 Tage? Das haben wir alle miteinander durchschritten. Und wer nicht alle Tage mitbekommen hat, kann das über unsere Homepage nochmal gern nachhören, beg-hannover.de. 6 Tage mit ihren jeweiligen Hervorbringungen, mit ihren jeweiligen Schöpfungswerken, sehen wir hier an diesem 7. Tag plötzlich auf den Schöpfer selbst. Lüthi sagt in seiner Predigt, der 7. Tag ist der Gott-Tag. Da sehen wir keinen geschöpflichen Gegenstand mehr in diesen Versen, kein Schöpfungswerk, sondern hier ist 3-mal dieser 7. Tag, dieser Gott-Tag hervorgehoben. Vers 2, und so vollendete Gott am 7. Tag seine Werke, die er machte, und ruhte am 7. Tag von allen seinen Werken. Und nochmal Vers 3, und Gott segnete den 7. Tag. Das wird 3-mal betont. Hier erfahren wir, und das ist ganz wichtig, wie der Schöpfer sich selbst gegenüber seinem Werk verhält, wie er damit umgeht. Und man könnte ja staunen und sagen, was geht das uns an, was Gott am siebten Tag mit sich selbst macht, was geht das uns an? Und die Frage ist, könnte es nicht sein, dass Gott uns hier an diesem 7. Tag seine eigene Werktreue gegenüber seinem Schöpfungswerk zeigen will? Seine eigene Werktreue gegenüber seinem Schöpfungswerk. Und was würde daraus folgen für uns kleine Menschen, die einerseits erfahren haben, ja, du bist Gottes Geschöpf. Das macht der 6. Tag ja deutlich. Du kommst aus Gottes Hand. Mensch, das ist ein stolzes Wort, hatten wir gesehen. Und wir kleine Menschen, die sich doch andererseits in dieser Welt völlig verloren vorkommen, die wir uns manchmal nur noch wie kleine Rädchen in irgendeinem riesen Gebilde empfinden und manchmal den Eindruck haben, die große Welt läuft weiter und ob wir da sind oder nicht, wen scherzt, welche Bedeutung hat es? Wir, die wir manchmal so verfehlt über Gott denken, wie der Deismus über Gott dachte. Das war eine Philosophie, die stellte sich die Welt so vor, dass Gott wie ein großer Uhrmacher am Anfang alles aufgebaut hat und dass er dann diese Urwelt gewissermaßen hingestellt hat und nun läuft sie ab und Gott greift nicht mehr ein. Und viele Zeitgenossen haben so ein deistisches Lebensgefühl. Vielleicht war da mal einer, der mal was gemacht und hingestellt hat und jetzt läuft das nur noch so ab. Ich bin ein Rädchen von vielen und er ist weit weg. Und was würde das für mich bedeuten? Für mich, der ich selber ein Werk dieses Schöpfers bin, wie die Bibel ja sagt, dass dieser Schöpfer seine Offenbarung über diesen Vorgang der Schöpfung dadurch zum Höhepunkt führt und damit abschließt, dass er mich seiner Werktreue versichert, dass er dich seiner Werktreue versichert. Stimmt das? Lesen wir noch einmal ab Vers 31. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der 6. Tag, so wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am 7. Tag seine Werke, die er machte, und ruhte am 7. Tag von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte, von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Ein dichter Text. Worin zeigt sich Gottes Werktreue? Nachdem in Vers 30 nochmal deutlich wurde, Gott versorgt seine Schöpfung, er sorgt für den Menschen, er sorgt auch für die Tiere, dass sie alle wirklich auch Nahrung haben. Und dann schaut er sich das an und sagt, es war alles sehr gut. Das Erste, woran wir Gottes Werktreue hier sehen, der Schöpfer vollendet sein Werk. Wenn Sie mitschreiben, ist das der erste Satz, den Sie festhalten können. Der Schöpfer vollendet sein Werk. Das ist der erste Beweis für seine Werktreue. Wir müssen das verstehen. Dieses Schöpfungswerk wurde vollkommen abgeschlossen, sodass wirklich alles komplett war. Dass alles durch und durch fertiggestellt war. Das steht hier 2-mal in Vers 1. So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und das erinnert uns natürlich an den allerersten Vers des Schöpfungsberichts. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und das wird jetzt nochmal festgehalten. Jawohl, es wurde vollendet. Und dann nochmal Vers 2. Und so vollendete Gott am 7. Tag seine Werke. Und das wird gleich ergänzt mit diesem Hinweis, mit ihrem ganzen Heer. ist auffällig. Das heißt, mit allem, was dazugehört. Das müsste nicht gesagt werden. Himmel und Erde umfasst ja schon alles. Aber Gott fügt das extra nochmal hinzu. Mit ihrem ganzen Heer. Das heißt, mit allem drum und dran. Es wird extra betont. Mit allem, was dazugehört. Heer, dieser Ausdruck wird zum Beispiel in 5. Mose 4,19 für Sonne, Mond und Sterne verwendet. Das Heer des Himmels. Aber hier ist nicht nur diese Seite der Gestirne gemeint, sondern diese Fülle, diese Vielzahl der einzelnen Lebewesen, die wir bewundert hatten an den letzten Tagen, von denen es im Wasser wimmelt und was durch die Luft schwirrt und was das Land bevölkert. Alles eingeschlossen, alles fertig. Er vollendete alles. Das ist nicht so wie bei einem normalen Hausbau, wenigstens in den meisten Fällen. Ja? Meistens ist es ja so, das Haus wird gebaut und irgendwann ist es dann einzugsfertig und dann zieht die Familie rein. Naja, und dann dauert es bei den einen Wochen, bei den anderen Monate, bei manchen sogar Jahre, bis dann so nach und nach alles fertig wird. Ja, dann kommt der Garten dazu, der Zaun. Ich sehe, sie lächeln alle, sie kennen das. Aber genau so war es bei der Schöpfung eben nicht. Bereits am 6. Tag hatte Gott ja schon seine Bilanz gezogen. Endgültig. Da hatte Gott ja schon seine Abschlussrechnung gemacht. Und da heißt es doch in Vers 31, und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Was heißt sehr gut? Sehr gut ist 1 plus. 15 Punkte nach der aktuell gültigen Berechnung. Ja? Gott gibt sich selbst 15 Punkte. Und noch etwas interessant. Vers 31 bringt eine doppelte Verstärkung dieses 6. Tages gegenüber den vorherigen Tagen. Sonst hieß es immer 6. Tag, 5. Tag, 4. Tag, 3. Tag. Jetzt bei der Abschlussrechnung wird extra der bestimmte Artikel hinzugefügt, der 6. Tag. Das ist die eine Betonung. Und dann, was noch auffällt, ist, dass so ein Verstärkungswort da steht. Und siehe, es war sehr gut. Also da hört man richtig Gottes Begeisterung über das Schöpfungswerk heraus. Und siehe. Und dann steht dort auch nicht nur, es war gut, wie bei den vorherigen Tagen, sondern es steht, siehe, es war sehr gut. Tov me'ot, sehr gut. Das ist auffällig, dieser 6. Tag, wo alle Werke nochmal in den Blick genommen werden. Ja, es bleibt nichts mehr zu tun. Aber was trägt dieser 7. Tag jetzt aus? Das ist eine spannende Frage, das überliest man schnell. Was fügt Gott seiner abgeschlossenen Schöpfung an diesem 7. Tag hinzu, wenn es in Vers 2 heißt, und so vollendete Gott am 7. Tag seine Werke? Worin besteht das Vollenden? Und das müssen wir jetzt verstehen. Gott setzt eigens nochmal einen 7. Tag an, um seine Schöpfung ausdrücklich für vollendet zu erklären. Das ist wie ein Zertifikat, das er dieser Schöpfung ausstellt. Das ist wie eine offizielle Verkündigung. Ich habe mir versucht, mir das klarzumachen an unserem Abi damals, 1980. Ich weiß noch, meine letzte Prüfung hatte ich am 14. Mai 1980. So. Bio-mündlich war die letzte Prüfung, dann waren alle Abi-Prüfungen durch. Wir haben diesem Tag, frühen Nachmittag, auch noch die Ergebnisse erfahren. Da waren wir eigentlich durch. Aber vollendet wurde das Ganze erst mit der Übergabe des Zeugnisses der Hochschulreife irgendwann Mitte Juni. Und da war es erst vollendet. Und vielleicht kann man sich das so klar machen. Am 6. Tag sind die einzelnen Dinge abgeschlossen und am 7. Tag wird es vollendet, wird es zertifiziert, wird es von Gott extra nochmal verkündigt. Und Helmut Thielicke, der Theologe, hat diesen 7. Tag, das finde ich sehr sinnreich, verglichen mit einem Pausenzeichen. Er hat gesagt, nach dem 6. Tag läuft die Geschichte nicht atemlos weiter. Zitat Thielicke, nicht die Unruhe der Natur, von der es da jetzt ja wimmelte, oder des menschlichen Herzens hat das Wort, sondern ein großes Pausenzeichen ertönt. Und auf der Grenze zwischen dem vollendeten Schöpfungswerk und dem Lärm der Geschichte ist das große Schweigen, ist die feiernde Stille des Schöpfers. Zitat Ende. Also dieser 7. Tag ist nach Thielicke die Grenze zwischen dem vollendeten Schöpfungswerk und dem Lärm der Geschichte, der ganz schnell beginnen wird danach. Und jetzt an diesem 7. Tag, müssen wir uns vorstellen, markiert Gott einen ganzen Tag lang, so deutlich, dass das keiner übersehen kann, meine Schöpfung ist abgeschlossen, vollkommen. Und dem dient übrigens auch die dreimalige Betonung der Werke Gottes in Vers 2 und Vers 3. Es fällt auch auf. Das ist ja kein Wort sozusagen zufällig hier geschrieben. Und so vollendete Gott am siebten Tag seine Werke, die er macht, und ruht am siebten Tag von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken. Dreimal. Auffällig. Alles gehört ihm, sagt Gott. Nichts ist von seinem Schöpfungs- und Schöpferanspruch ausgenommen. Nichts ist offen geblieben. Und noch etwas. Am Ende von Vers 3, da kombiniert dieser Text nochmal ausdrücklich die beiden Verben, die beiden Tätigkeitswörter, die man für den Vorgang des Schaffens verwenden kann. Man kann den Begriff bara verwenden und den Begriff asa. Und jetzt schauen Sie mal, wie das im letzten Satz dann heißt. Ruhte Gott von allen seinen Werken, die er geschaffen und gemacht hatte. Man kann auch übersetzen, die Gott schuf, als er sie machte. Etwas freier, die Gott in seiner souveränen Aktivität von A bis Z eigenhändig gemacht hatte. So ist das eigentlich gemeint. Man könnte normalerweise ein Wort verwenden, das würde reichen. Man müsste nur asa sagen oder bara sagen. Das steht für sich. Aber nein, es werden extra nochmal diese beiden Verben miteinander kombiniert, um zu sagen, jawohl, Gott hat das wirklich eigenhändig von A bis Z in seiner gesamten Souveränität alle seine Werke gemacht. Und jetzt überlegen Sie mal, was es vor dem Hintergrund bedeutet, wenn ihm dieses Werk immer wieder aus den Händen gerissen werden soll. Wenn immer wieder betont werden soll, nein, das hat er gar nicht gemacht. Also, das ist das Erste, was uns dieser siebte Tag über Gottes Treue zu seinem Werk sagt. Gott vollendet sein Werk. Und schauen Sie, damit ist auch das Konzept der sogenannten theistischen Evolution eigentlich ausgeschlossen. Diese Behauptung, Gott habe einen andauernden Prozess in Bewegung gebracht und dann über diesen Jahr Milliarden und Millionen dauernden Prozess gewacht, sodass in einem nahezu unendlich langen Zeitraum durch Mutation und Selektion irgendwann mal am Ende dieser unüberschaubaren Entwicklungskette schließlich Adam herausgekommen ist. Schauen Sie sich an, was hier steht. Vollendet. Gott hat sein Werk in einem klar definierten Rahmen vollendet. Und am siebten Tag hat Gott schon die Zeit gehabt, rückblickend den offiziellen Abschluss zu verkünden. Und das dadurch zu dokumentieren, dass er demonstrativ geruht hat. Darauf kommen wir gleich. Schauen Sie mal, und wie ernst diese Aussage über die Tage auf der Sachebene gemeint ist. Ich erinnere nochmal daran, wir hatten in der zweiten Predigt über Genesis schon an einigen Punkten gezeigt, wenn die Bibel hier von Tag spricht, dann meint sie wirklich einen 24-Stunden-Tag. Und Sie finden dazu auch auf meiner Homepage wolfgang-nestvogel.de den ausführlichen Aufsatz von Professor Hilbrands, der das nochmal erklärt. Also mit Tag ist wirklich Tag gemeint. Und dass diese Aussage ernst gemeint ist, das sehen wir eben ferner daran, dass an einem weiteren Meilenstein der Geschichte Israels Gott seine Leute ausdrücklich an die Schöpfungswoche erinnert hat. Wir haben das schon in der Lesung vorhin gehört, 2. Mose 20, Verkündigung der 10 Gebote. Da heißt es in Vers 9, 2. Mose 20 ab Vers 9, 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes, da sollst du keine Arbeit tun, denn, Vers 11, in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am siebten Tag, darum segnet der Herr den Sabbattag und heiligt ihn. Wörtliches Zitat aus unserem Predigtext. Und Gott sagt nochmal ganz deutlich, so wie ich an 6 Tagen die Welt geschaffen und am siebten Tage geruht habe, ebenso analog dazu sollt ihr das auch tun. Und wenn wir diese Information so akzeptieren, eben weil sie uns durch Gottes Wort offenbart wird, dann bekommen wir eine starke Rückendeckung durch den Herrn Jesus selbst. Jesus Christus hat ausdrücklich bestätigt, dass auch er ja von einer, wie man sagt, jungen Erde ausgeht. Ich zeige Ihnen nur ein Beispiel, es gibt mehrere. Markus 10, Vers 6. Da redet Jesus über die Ehe und er sagt, Markus 10, Vers 6, am Anfang der Schöpfung aber hat Gott sie als Mann und Frau geschaffen. Haben Sie es gemerkt? Hier rückt Jesus das Werk des ersten Schöpfungstages und das Werk des sechsten Schöpfungstages in ganz engen Zusammenhang. Am Anfang der Schöpfung, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, hat Gott sie als Mann und Frau geschaffen, also im Rahmen dieser ersten Woche. Jesus geht eindeutig davon aus, dass es sich bei den Schöpfungswerken vom ersten und sechsten Tag um einen überschaubaren Zeitraum handelt und nicht um die Abfolge langer Perioden von Millionen von Jahren. Er ist ja als Schöpfer immerhin dabei gewesen. Das glauben wir Christen, weil die Bibel es uns sagt. Und Jesus bestätigt also dieses Konzept der jungen Erde. Ja, am Anfang der Schöpfung im Rahmen dieses überschaubaren Anfangsteils dieser Woche hat Gott sie dann noch als Mann und Frau geschaffen. Eindeutig. Und wenn wir, das muss man kurz nochmal erläutern, junge Erde sagen, dann meinen wir damit eine Größenordnung, wie sie die Genealogien, also diese Geschlechterabfolge in der Bibel nahelegen. Auch wenn diese Genealogien keinen Anspruch auf Vollständigkeit, auf Lückenlosigkeit haben, aber sie zeigen doch Größenordnung. Und wir meinen mit einer jungen Erde eine Größenordnung von circa 10.000 Jahren. Circa 10.000 Jahren. Und damit stehen wir natürlich im Gegensatz zu den Größenordnungen, die seitens der evolutionistischen Deutung vorausgesetzt werden und behauptet werden. Und natürlich beherrscht diese Deutung den offiziellen Diskurs. Das ist einfach eine Machtfrage. Und wenn es danach geht, ist der Anfang der Welt auf 4,6 Milliarden Jahre etwa zurückzudatieren. Also der erste Tag der Schöpfung gewissermaßen fand vor 4,6 Milliarden Jahren statt. Und die Entwicklung des Menschen soll vor, nur 6 Millionen Jahren begonnen haben. Also dann demnach liegen zwischen dem ersten Tag und dem sechsten Tag, an dem die Schöpfung des Menschen begann, roundabout 4 Milliarden Jahre. Das müssen wir einfach wissen, dass die meisten Zeitgenossen in diesen Koordinaten denken. Und die Studiengemeinschaft Wort und Wissen, von der ich schon berichtete, das ist ein Zusammenschluss von Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen, vor allem Naturwissenschaftlern, die vertritt dagegen in einem Grundsatzpapier zu ihrer Forschungsmethodik folgende Position. Ich fasse das mit meinen Worten zusammen. Wort und Wissen sagt, wenn man den Wortsinn dieser Genesis-Texte ernst nimmt, und das ist die Aufgabe einer seriösen Exegese, dann wollen diese Verse so verstanden werden, dass die Urgeschichte sich in einem überschaubaren zeitlichen Rahmen abgespielt hat. Wort und Wissen spricht hier von einem Kurzzeitrahmen. Und Wort und Wissen stellt sich der Herausforderung, nun die vorliegenden Indizien, die Gesteinsfunde, die Ablagerungen und so weiter, alle Daten, die man in der Hand hält, gewissermaßen in diesem Kurzzeitrahmen zu interpretieren. Es wäre schon viel gewonnen, lassen Sie mich das hier sagen, wenn man auf allen Seiten aufrichtig sein würde. Und wenn man wenigstens zugeben würde, dass die Zahlenangaben in den meisten Museen, die Sie dann unter diesen Dinosauriern finden, Sie haben das alle schon gesehen, dass diese Zahlenangaben in den meisten Museen lediglich Hypothesen darstellen und Interpretationen. Ja, man führt die Kinder dann dahin und sagt, mal schau, dann war es. Das ist nicht seriös, das beruht nicht auf erhärteten Fakten, das sind Deutungen. Man sagt so schön, Fossilien tragen keine Etiketten. An den Fossilien steht nicht dran, wie alt sie sind. Und dabei kann man durchaus Überraschungen erleben, das merken Geologen und Archäologen immer wieder, dass plötzlich Fossilien in einer Schicht gefunden werden, in der man sie eigentlich gar nicht erwarten dürfte, weil sie einfach für diese vermeintliche Schicht zu alt oder zu jung sind. Also, ich fasse zusammen. Es muss uns klar sein, und es ist einfach wichtig, dass wir das an diesem Punkt nochmal sagen. Es muss uns klar sein, dass man bei Annahmen, die historisch so weit zurückgreifen, und überlegen Sie mal, wir denken hier über schlappe 6 Millionen Jahre nach, wenn ich mal so sagen darf, oder Milliarden von Jahren, wenn es um die Erde geht, dass man immer auf Hypothesen angewiesen bleibt. Anders kann das gar nicht sein. Und diese Hypothesen sind immer mitbestimmt vom jeweiligen Weltbild, das der Forscher mitbringt. Und die Herausforderung der biblischen Texte besteht nun darin, dass sie uns mit dem Anspruch entgegentreten, nein, nicht jede wissenschaftliche Frage zu beantworten. Die Bibel beansprucht nicht jede wissenschaftliche Frage zu beantworten, aber die biblischen Texte treten uns mit dem Anspruch entgegen, dass dort, wo sie Aussagen treffen, diese Aussagen vertrauenswürdig sind. Weil dieses Buch eben nicht nur ein menschliches Buch ist, sondern weil es Gottes Offenbarung darstellt. Weil Gott über dem, was Menschen in seinem Auftrag geschrieben haben, gewacht hat. Und darum haben sich die Forscher von Wort und Wissen dazu entschieden, die biblischen Quellen ernst zu nehmen, weil sie Christen sind. Und ich habe noch die Stimme von Professor Horst Beck im Ohr. Er war einer der Pioniere in Deutschland in dieser Debatte, einer der Mitgründer dieser Forschungsgemeinschaft Wort und Wissen, und ich durfte ihn als Student bei einer Konferenz erleben. Und ich habe noch die Worte von Professor Beck im Ohr, als er auf diesen Befund hinwies, dass von den 6 Tagen auch im Zusammenhang der 10 Gebote die Rede ist. Und dann zitierte er diese monumentale Stelle aus 2. Mose 31, Vers 18, wo es heißt: Und als der Herr mit Mose zu Ende geredet hatte auf dem Berg Sinai, 2. Mose 31, 18, da gab er ihm die beiden Tafeln des Gesetzes, also auch die Tafeln, auf denen das mit den 6 Tagen draufsteht, die waren aus Stein und beschrieben von dem Finger Gottes. Zitat Ende. Handschrift Gottes. Und ich höre noch die Stimme von Professor Beck im Ohr, der sagt: Und ich will mich daran nicht vergreifen. Und deswegen versuchen wir, die Daten zu deuten in einem Rahmen dieser Kurzzeit Erde, dieser Kurzzeit Schöpfung. Das ist der Zusammenhang. Und wenn Sie sich gerade mit der Frage des Erdalters weiter befassen wollen, dann möchte ich Sie auf 2 Quellen hinweisen. Ich stelle die bis heute Abend auch über, also die Quellennachweise und eine PDF-Datei über meine Homepage zur Verfügung. Einmal einen ziemlich wissenschaftlich ausgefeilten neuen Beitrag über Altersbestimmung, also das ist für die Experten: Passen radiometrische Datierungen und Befunde der Sedimentologie zusammen? Fragezeichen. Wenn Sie sich damit an Ihrem Sonntagabend befassen wollen, können Sie diesen PDF-Beitrag dort herunterladen von meiner Homepage. Und etwas leichter verständlich ist das Buch von Dr. Michael Brandt: Wie alt ist die Menschheit? Demografie und Steinwerkzeuge mit überraschenden Befunden. Und da heißt es in der Ankündigung des Buches: Die Daten lassen sich nur dann befriedigend lösen, wenn für die gesamte Steinzeit statt 2 Millionen Jahren eine Dauer von nur wenigen 1000 Jahren veranschlagt wird. Der Autor plädiert für eine beträchtliche Korrektur der frühen Menschheitsgeschichte. Wie alt ist die Menschheit, lautet das Buch. Sie finden die Literaturhinweise auch auf meiner Homepage. Also, es ist lohnend, sich mit dieser Frage zu befassen. Und ich wollte Ihnen einfach nochmal Rechenschaft darüber ablegen, warum, wenn wir hier von diesen 6 bzw. 7 Tagen ausgehen, wir das nicht tun, weil wir vorher die Augen verschließen vor der aktuellen Debatte, sondern weil wir der Überzeugung sind, dass dieser Ansatz der Studiengemeinschaft Wort und Wissen seriös ist, und weil wir uns genauso diesem von Gott mit eigener Hand geschriebenen Texten verpflichtet wissen, wo er selber sagt: An 6 Tagen schuf Gott den Himmel und die Erde und ruhte am 7. Tag. Das ist also das Erste, was wir hier über Gottes Verhältnis zu seinem eigenen Werk erfahren, über seine Werktreue. Es wurde vollendet, es wurde definitiv abgeschlossen. Das heißt, die Erde ist kein Perpetuum mobile, etwas, was ständig immer noch gewissermaßen im Fluss ist und sich weiterentwickelt. Die Erde ist nicht unendlich, wie schon Einstein zu seiner Verwunderung feststellen musste. Diese Welt ist kein Work in Progress, sondern am 7. Tag, da hat Gott seinen Schöpfungsprozess endgültig evaluiert und zertifiziert. Er hat es nochmal bewertet mit 15 Punkten und er hat sein Gütesiegel darauf gesetzt. Und das war ihm einen ganzen Schöpfungstag wert. Vollendet. Und vollendet bedeutet auch, dass der Schöpfer in seiner Liebe zum Detail sein Werk nach höchsten Standards gestaltet hat. Dass er das mit einer 100%igen Qualitätsgarantie ausgestattet hat. Es war sehr gut. Aus dem Nichts heraus geschaffen, in 6 Tagen zu höchster Vollkommenheit gebracht. Der Schöpfer vollendet sein Werk. Noch eine Anwendung, die Aussage in Vers 2. So vollendete Gott am 7. Tag seine Werke, die erinnert uns an eine ähnlich lautende Formulierung aus dem Neuen Testament, die ich nur kurz in Erinnerung bringen will. Philipper 1, Vers 6. Da sagt Paulus zu den Christen und tröstet sie und sagt: Keine Sorge, der in euch angefangen hat das gute Werk, der wird es auch vollenden, bis an den Tag Christi. Und hier redet Paulus nicht über das Werk der ersten Schöpfung, sondern hier redet er über das Werk der Neuschöpfung, wo ein Mensch zum lebendigen Glauben an Jesus gekommen ist, wo ein Mensch aus seiner Schuld und Verlorenheit heraus Christ geworden ist. Und dann sagt Paulus ja in 2. Korinther 5, das ist eine neue Schöpfung. Und er schreibt dann in Epheser 2, Vers 10, wir sind sein Werk. Wir Christen sind sein Werk. Wenn du zu Jesus gehörst, du bist sein Werk. Und er hat versprochen, dass er an dir an seinem Werk arbeitet und dass er dich zur Vollendung bringt. Und dass er an dir so arbeitet, dass er dich Jesus immer ähnlicher macht. Und dann steht hier dieses Versprechen. Ja, es wird so kommen. Er, der das Werk in dir begonnen hat, er wird es auch vollenden. Und wie Gott damals sein Schöpfungswerk vollendet hat, so wird Gott auch das Werk an deinem Leben, an deinem Herzen abschließen, dass du Jesus immer ähnlicher wirst und am Ende ihn in der Ewigkeit sehen wirst. Das ist schon mal eine ganz persönliche Konsequenz, die sich aus Gottes Werktreue für Gottes Kinder ergibt. Wie es in dem Lied heißt, du wirst dein herrlich Werk vollenden, der du der Welten Heil und Richter bist. Du wirst der Menschheit Jammer wenden, so dunkel jetzt dein Weg, o Heiliger, ist. Drum hört der Glaub nicht auf, zu dir zu flehen. Du tust doch überbitten und verstehen. Du wirst dein herrlich Werk vollenden. Das ist das Erste. Das Erste, was wir an diesem siebten Tag über Gottes Werktreue erfahren. Er schließt dieses Werk ab, er stattet es mit höchster Qualität aus, Hoffnung für alle Gotteswerke. Nun hat man darauf hingewiesen, dass der Bericht zum siebten Tag nicht mit der vertrauten Formel schließt, so war das Abend und Morgen der siebte Tag, obwohl auch dieser Tag, dieser siebte Tag, eindeutig als ein realer Tag gemeint ist. Haben wir in 2. Mose gesehen. Warum diese Offenheit? Vielleicht soll diese Offenheit darauf hindeuten, dass wir in der Zukunft nochmal mit einem ganz anderen Ruhetag rechnen dürfen. Wofür dieser erste Ruhetag jetzt am Ende der Schöpfungswoche nur eine Vorankündigung war. Dass auf uns ein ganz anderer Ruhetag noch wartet, eine ganz andere Ruhe, die der Schöpfer für uns bereithält. Kommen wir zum Schluss nochmal drauf. Und jetzt zügig weiter. Zweiter Punkt. Zweiter Punkt, womit uns Gott an diesem siebten Tag seine Werktreue zeigt. Erstens hatten wir gesagt, der Schöpfer vollendet sein Werk. Zweitens, der Schöpfer unterscheidet sich von seinem Werk. Zweitens, der Schöpfer unterscheidet sich von seinem Werk. Das mag auf den ersten Blick überraschen, aber schauen Sie hin, genau darum geht es bei dieser geheimnisvollen Aussage, die zweimal kommt, in Vers 2 und in Vers 3. Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken, die er gemacht hat, und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken. Warum macht er das? Warum ruht Gott? Warum informiert er uns darüber, dass er ruht? Also der Grund für diese Ruhe besteht garantiert nicht darin, dass Gott erschöpft wäre und dass Gott jetzt erstmal Ruhe brauchte. Ja? In Jesaja 40, Vers 28 steht eindeutig, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Jesaja 40, 28, Gott hat alles geschaffen, aber das macht ihn nicht müde. Oder Psalm 121, Vers 4, siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Was ist mit dieser Ruhe gemeint? Zunächst mal ein Aufhören mit schöpferischer Aktivität. Das ist ja die logische Folge dessen, dass es abgeschlossen war. Erstmal aufhören mit schöpferischer Aktivität. Ist alles perfekt. Und zugleich, und das ist so schön, zugleich ist diese Ruhe ein wohlgefälliges Freuen Gottes an dem, was er da gemacht hat. Woher weiß ich das? Das sagt Gott selber in 2. Mose 31, Vers 17. In 2. Mose 31, Vers 17, da erklärt Gott die Qualität dieser Ruhe. Und Sie müssen wissen, das Verb für Ruhen heißt Schabbat. Das Verb, was hier steht für Ruhen, heißt Schabbat. Da erklärt Gott die Ruhe so. 2. Mose 31, Vers 17. So sollen also die Israeliten den Ruhetag von Geschlecht zu Geschlecht feiern als eine ewige Verpflichtung, denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde geschaffen, aber am 7. Tag hat er gefeiert und geruht. Haben Sie es gehört? Am 7. Tag hat er gefeiert und geruht. Der Schöpfer erntet die Freude seiner Arbeit. Also seit dem Sündenfall ist Arbeit ja auch mit Mühsal behaftet, wie wir wissen, und mit Schweiß und Tränen. Und wenn trotzdem wir oft noch Freude in unserer Arbeit erleben, dann hat das seinen Grund hier in dieser Schöpfungswoche, in Gottes Freude an der Arbeit. Und jetzt passen Sie auf, die Tatsache, dass der Schöpfer sich in dieser Weise seinem Werk gegenüberstellt, dass er gewissermaßen einen Schritt zurückgeht, dass er das Werk betrachtet, dass er das Werk bewertet, die ist für uns wichtiger, als wir zunächst denken. Der Schöpfer unterscheidet sich von seinem Werk, das heißt, der Schöpfer steht seinem Werk souverän als Person gegenüber. Das ist damit gesagt. Er unterscheidet sich von seinem Werk. Er steht seinem Werk souverän als Person gegenüber. Und diese Distanz drückt sich darin aus, dass Gott von seinem Werk lässt, dass Gott von seinem Werk ruht Und das heißt, Gott ist nicht schicksalhaft an sein Werk gekoppelt, verstehen Sie? Diese Welt ist nicht eine Emanation Gottes, ein ständiger Ausfluss Gottes. Das ist die Welt nicht. Der Schöpfer ist nicht Teil seiner Schöpfung. Der Schöpfer geht nicht in seiner Schöpfung auf. Das ist ja genau die Vorstellung der Pantheisten. Diese Vorstellung, die sie im Hinduismus haben oder im Zen-Buddhismus oder in der Esoterik. Ja, Gott ist im letzten Winkel der Schöpfung vorhanden. Gott durchdringt alles. Gott ist alles. Nein, ist er nicht. Sehen wir hier. Und eine philosophische Variante dieser Sicht, gestatten Sie mir diese Klammerbemerkung, finden wir in der Anschauung von Georg Wilhelm Friedrich Hegel, gestorben 1831. Hegel war ja in gewisser Hinsicht eine wichtige philosophische Voraussetzung für Darwin. Und Hegel hat die Weltgeschichte so verstanden. Hegel hat gesagt, das ist ein göttlicher Geist, keine Person, aber ein göttlicher Geist. Und dieser göttliche Geist, der verwirklicht sich im Ablauf der Geschichte. Also durch alle geschichtlichen Akte und Ereignisse hindurch schreitet dieser Geist immer weiter voran und kommt am Ziel der Geschichte dann zu sich selbst. Das ist etwas abstrakt. Aber und Darwin hat natürlich bei Hegel dann auch den Geist durchgestrichen und gesagt, von wegen Geist, alles Materie. Aber Hegel hatte dieses monistische Verständnis. Ja, die Geschichte, da ist ein göttlicher Geist, der sich in allen Gestaltungen der Geschichte letztlich zu sich selbst emporentwickelt. Daher kam dieser Gedanke der Aufwärtsentwicklung. Das ist letztlich auch pantheistisch und monistisch, dieses Konzept von Hegel. Aber es steht im Gegensatz zur Bibel. Unsere Verse beweisen das Gegenteil. Der allmächtige Geist, der persönliche Gott, der steht seiner Welt als Person gegenüber. Der entfaltet sich nicht in den Entwicklungen der Geschichte. Und gerade darin erweist sich seine Werktreue. Dass Gott sich von seinem Werk unterscheidet und es trotzdem nicht im Stich lässt. Schauen Sie mal, die originale Schöpfung ist vollständig abgeschlossen. Und der Schöpfer steht ihr jetzt als Person gegenüber, aber er zieht sich nicht zurück. Auch darin zeigt sich seine Werktreue. Schauen Sie, jedes Mal, wenn ein Mensch gezeugt wird, da greift Gott gewissermaßen ein. Wir haben neulich gesagt, jedes Menschenleben, jeder Mensch kommt unmittelbar und aus Gottes Hand. Es ist sein Geschöpf. Klar, die Eltern müssen ein bisschen mitarbeiten, aber Psalm 139, Vers 13 sagt, du hast mich gebildet im Mutterleib. Du hast mich gebildet im Mutterleib. Gott bleibt an seiner Schöpfung dran. Und Gott wacht beständig über seiner Schöpfung als deren Erhalter. Gott erhält die Welt. Er schläft und schlummert nicht, Psalm 21. Und Jesus, der Mitschöpfer, von dem wird in Hebräer 1, Vers 3, zunächst mal in Vers 2 gesagt, er hat die Welt geschaffen. Und dann heißt es, Jesus ist der Abglanz von Gottes Herrlichkeit und er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Das ist die Welterhaltung. Hebräer 1, Vers 3. Jesus trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Er ist dran an seiner Schöpfung als Person. Er steht dieser Schöpfung gegenüber und bleibt ihr verbunden. Und schauen Sie mal, weil wir nach seinem Bild geschaffen sind, Stichwort Imago Dei, wir sind Gottes Ebenbild, in gewisser Hinsicht, haben wir genau gesagt, wie, hat Gott uns auch diese Personenwürde verliehen. Und daraus folgt für uns auch, dass wir nicht in unserer Arbeit aufgehen. Du bist nicht das wert, was du arbeitest. Manche tun so, als wäre das so, das ist aber nicht so. Du hast deinen Wert als Person unabhängig von deinem Werk, unabhängig von deiner Arbeit, unabhängig von deiner Funktion, unabhängig, wie viel Geld auf deinem Konto steht. Du stehst auch als Person deinem Werk gegenüber. Manchmal sagt man ja, der geht in seine Arbeit auf. Nun gut, das kann positiv gemeint sein, so im Sinne, der ist wirklich engagiert. Es kann aber auch meinen, naja, der lebt nur in seiner Arbeit und er kennt nichts anderes. Und dann steht über seiner Todesanzeige am Ende, nur Arbeit war sein Leben. Wilhelm Busch hat mal gesagt, das ist eine Todesanzeige für ein Pferd und nicht für einen Menschen. Nur Arbeit war sein Leben. Ja, denn Gott hat uns mit einer unverlierbaren Personenwürde geschaffen. Schauen Sie, und wir sollen nicht absorbiert werden, wir sollen nicht aufgefressen werden von unserer Arbeit. Wir sollen nicht aufgehen in irgendeiner Funktion, die wir für irgendetwas haben. Warum? Weil unser Schöpfer uns für das Geheimnis der Begegnung gebildet hat. Und damit kommen wir zur letzten Aussage. die Gottes Wort hier über seine Werktreue macht. Die Werktreue zeigt sich einmal daran, der Schöpfer vollendet sein Werk. Sie zeigt sich zum Zweiten daran, der Schöpfer unterscheidet sich von seinem Werk. Deswegen ruht er. Darin wird seine Person deutlich. Und nun das Dritte und Letzte, woran sich Gottes Werktreue zeigt. Drittens, der Schöpfer sucht die Begegnung mit seinem Werk. Und das ist eine persönliche Begegnung. Drittens, der Schöpfer sucht die Begegnung mit seinem Werk. Und jetzt kommt es zum Höhepunkt dieses Textes hier. Und dafür schafft er die Struktur des Ruhetages. Lesen wir Vers 3, dann haben wir es geschafft. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Schauen wir genau hin. Gott segnet diesen dritten Tag, das heißt, er stattet ihn mit einer besonderen Verheißung aus, indem er ihn heiligt, das heißt, indem er ihn heraushebt aus allen anderen Tagen, gesagt, das ist der besondere Tag, indem er ihn ausstattet mit dieser ganz besonderen Würde des Ruhetages und dann die Begründung, weil er selber an diesem Tag geruht hat. Das heißt, weil Gott selber seiner Schöpfung gegenübergetreten ist und weil Gott damit ein Modell vorgegeben hat, das künftig den Rhythmus seiner Menschen prägen wird und das den Menschen zur Begegnung mit Gott führen soll. Verstehen Sie, Gott hat diesen Tag herausgehoben, weil er selber geruht hat, weil er selber dieses Modell damit vorgibt, das den Rhythmus seiner Menschen prägt. Für andere Lebewesen ist das überhaupt nicht von Bedeutung. Fragen Sie mal einen Fisch, dem ist es egal, ob sie Montag, Sonntag, Montag oder Dienstag haben, ja? Oder eine Kuh, ob die nun Donnerstag oder Pfingstmontag auf der Weide steht. Höchstens, wenn es ein Pfingstochse ist. Aber verstehen Sie, das ist für alle anderen Wesen völlig irrelevant. Völlig irrelevant. Aber nicht für den Menschen. Und zu diesem Modell gehört die Sieben-Tage-Woche. Die Sieben-Tage-Woche. Schauen Sie, die meisten Zeitgenossen machen sich gar nicht klar, wo kommt diese Sieben-Tage-Woche her? Ja? Und einige Superschlaue haben versucht, das umgekehrt zu erklären. Ja, haben gesagt, naja, die Menschen kannten die Sieben-Tage-Woche und das haben sie dann nachträglich in den Schöpfungsbericht eingebaut. Also weil sie die Sieben-Tage-Woche kannten, haben sie dann versucht, die Schöpfung so zu erklären mit den sieben Tagen. Nun, das ist nicht sehr originell, muss ich sagen. Und es erklärt auch nicht, woher dieser Rhythmus denn kommen soll. Ja? Nein, hier steht es, woher der Rhythmus kommt. Hier steht es. Und offensichtlich sind wir Menschen aufgrund unserer Gottebenbildlichkeit, aufgrund unserer Imago Dei so programmiert, dass dieser Rhythmus, den Gott hier am Anfang begründet, dass der für uns angemessen ist. Und dass man diesen Rhythmus deswegen auch nicht ungestraft aufheben kann. Beweis die russische Revolution. Die hat ja bekanntlich versucht, die 7-Tage-Woche zu beseitigen, einfach weil sie den Sonntag ausmerzen wollten. In seiner christlichen Bedeutung letztlich. So, und was haben sie gemacht? Oktober 1929, sie haben die 7-Tage-Woche ersetzt durch eine 5-Tage-Woche. Das heißt, sie haben lauter Einheiten von 1 bis 5 Tagen, 6 bis 10 und so weiter. Und dann haben sie alle Werktätigen, wie man das so nannte, aufgeteilt auf 5 Gruppen. Und jede dieser Gruppen hatte an einem der 5 Tage frei. Das war das Prinzip, sodass an jedem Tag 80% der Werktätigen gearbeitet haben und 20% frei hatten. Und dann immer in diesem 5-Tage-Rhythmus. Ja, und an einem der 5 Tage hatte eine der 5 Gruppen jeweils frei. Und was meinen Sie? Es gab keinen Sonntag mehr, aber das Ganze funktionierte vorne und hinten nicht. Es funktionierte einfach nicht. Und dann, Dezember 1931, hat Stalin versucht, das Ganze zu reformieren. Und Stalin hat dann aus der 5-Tage-Woche eine 6-Tage-Woche gemacht. Er hat also gesagt, okay, alle sollen 5 Tage arbeiten, dann einen Tag gemeinsam frei haben, 5 Tage arbeiten. Und was soll ich Ihnen sagen? Das ist auch gescheitert. Es hat nicht funktioniert. Und einige haben dann außerdem noch den Sonntag gefeiert. Also es klappte vorne und hinten nicht, bis man schließlich 1940 ganz kleinlaut den ehrgeizigen Revolutionskalender wieder abschaffte und die traditionelle 7-Tage-Woche wieder einführte. Die haben wirklich alles versucht. Und sie sind nicht weggekommen von diesem Modell, von diesem Rhythmus. Und der Grund dafür, das hätte man Stalin auch gleich sagen können, lag einfach daran, dass Gott es so eingerichtet hat. Das ist sein Rhythmus. Es ist seine Programmierung. Er hat diesen Tag ausgesondert, er hat ihn herausgehoben. Und wir müssen jetzt zum Schluss noch fragen, worin besteht die besondere Würde dieses Tages? Das sehen wir daran, wie Gott diesen 7. Tag dann im weiteren Verlauf der Geschichte gestaltet hat. Immer im ausdrücklichen Rückbezug zur Schöpfungswoche. Schauen Sie zunächst mal in diesen besonderen Bund mit seinem auserwählten Volk Israel. Der 7. Tag, der Schabbat. Und da wurde dieser Tag eben genau mit dem Grundwort bezeichnet, das Gott hier in Genesis 1 für Ruhen benutzt. Er ruhte, Schabbat. Und er hat das dann in den 10 Geboten festgeschrieben, wie wir gehört haben. Und wir müssen uns immer klar machen, der Schabbat diente nicht einfach nur zur Entspannung oder dass die Familie eben still zu Hause saß. Das war nicht ein religiöser Lockdown oder so, sondern er diente dazu, sich in besonderer Weise dem Schöpfer zu widmen. Das war die wichtigste Funktion. Und deshalb hat Gott den Sabbat ausdrücklich als ein Zeichen bedeutet. Er hat gesagt in 2. Mose 31, Vers 13, hat er gesagt, haltet den Sabbat, denn das ist ein Zeichen zwischen mir und euch. Das ist ein Zeichen, eine Botschaft. Leute, es kommt nicht auf das sture Einhalten einer Regel an, dass ihr sagt, okay, abgehakt, ich habe den Sabbat wieder eingehalten. Sondern ihr sollt immer wieder in euren Alltagsgeschäften unterbrochen werden und Woche für Woche mit der Nase drauf gestoßen werden, dass ihr mich braucht. Dass ihr die Gemeinschaft mit mir braucht. Dass ihr die Begegnung mit mir braucht. Darum gebe ich euch den Sabbat. Damit ihr ruhig werdet vor mir. Denn wirklich ruhig werden könnt ihr nicht dadurch, dass ihr euch in ein Meditationszelt zurückzieht und in euch reinhört. Richtig ruhig werden könnt ihr nur vor mir. Und genauso wie die Beschneidung sollte auch der Sabbat eine Herzensangelegenheit sein für die Juden. Und es konnte nicht anders sein, dass der Sabbat umkämpft blieb, dass der Teufel alles getan hat, um den Sabbat zu pervertieren, um ihn zu einem harten Gesetz zu machen. Nur noch Druck, nur noch Regel, nur noch Pflicht. Bis die Pharisäer dann einen ganz dicken Zaun von menschlichen Traditionen um den Sabbat herum bauten und sie machten eine religiöse Sklaverei draus, dass die Leute keine 3 Schritte mehr gehen konnten und dass nur Druck war und keine Freude und keine Begegnung mit Gott. Und lieber ließen sie einen Menschen vor die Hunde gehen, als zuzulassen, dass er am Sabbat geheilt wurde. Und Jesus hat dann erst recht am Sabbat geheilt. Jesus hat die richtig provoziert. Jesus hat ihre heuchlerischen religiösen Regeln als das entlarvt, was sie sind, nämlich Ketten, mit denen Funktionäre sich im Namen der Religion über andere erheben. Das war es. Und Jesus hat das gegeißelt. Und Jesus hat erst recht dann als Provokation am Sabbat geheilt. Und er hat gesagt, der Sabbat ist für den Menschen da, weil Gott dem Menschen helfen wollt, weil ihr das braucht. Und der Sabbat ist nicht da, um euch zu knechten. Und als dann die Gemeinde unseres Herrn entstand und als der Sieg seiner Auferstehung nicht mehr aufzuhalten war, als bewiesen war, dass Jesus stärker ist als der Tod, da hatte der alte Bund mit Israel, da hatte dieser frühere Sabbat seine selige Aufgabe erfüllt, da hat er sie erfüllt. Und jetzt waren alle eingeladen, Juden wie Heiden, in diesen neuen Bund mit Jesus einzutreten. Der Schöpfer sucht die Begegnung mit seinem Wort und mit seinem Werk vor allem. Wir sind sein Werk, das er durch sein Wort gemacht hat. Und er sucht die Begegnung mit uns. Und dann hat das Neue Testament ganz klar gesagt, es geht nicht nur um einen Tag, es geht nicht nur um die Versammlung, unser ganzes Leben soll ein Gottesdienst sein. Paulus schreibt dann in Römer 12, Vers 1, ich ermahne euch nun durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber, und das meint ihr euer gesamtes Leben, euer Herz und Seele und alles, was ihr habt, hingebt als ein Opfer, das Gott wohlgefällig ist. Das soll euer vernünftiger Gottesdienst. Ihr sollt Tag für Tag auf einer 24-7-Basis eurem Gott hingegeben sein, mit allem, was ihr habt und seid. Das ist euer Gottesdienst. Mein ganzes Leben soll dein Haus sein, Vater, dass du für dich nach deinen Plänen baust, mein Vater. Werden wir gleich singen. Und doch hat auch dieser Gottesdienst, zu dem die Gemeinde regelmäßig zusammenkommt, eine ganz starke Bedeutung. Weil der Herr Jesus sagt, dass wir als seine Gemeinde, sein Leib sind in dieser Welt. Dass wir ihn repräsentieren. Dass wir als Gemeinde eine Anlaufstelle sein sollen, wo die Menschen Jesus begegnen, weil sie hier auf sein Wort hingewiesen werden. Weil wir zu ihm beten, weil wir von ihm singen, weil wir dazu ermutigen, ihm allein zu vertrauen. Und die befreiende Kraft dieses neuen Bundes hat die Gemeinde dann dadurch dokumentiert, dass ihr wichtigster Versammlungstag nun nicht mehr der 7. Tag der Woche, sondern der 1. Tag der Woche wurde, was die Adventisten bis heute nicht sehen. Und dieser 1. Tag der Woche als ständige Erinnerung und als ständige Verkündigung, wir haben einen auferstandenen Herrn. Deswegen treffen wir uns an dem Tag, der uns daran erinnert, dass er die grauenvolle Macht dieses Grabes und dieses Leichengeruchs endgültig besiegt hat. Er ist der Herr über Leben und Tod. Und natürlich müssen wir verstehen, das war für traditionsbewusste Juden eine starke Umstellung. Die hatten die ganze Zeit mit diesem ja ursprünglich von Gott gegebenen Sabbat gelebt. Und jetzt mussten sie sich plötzlich auf den Sonntag umstellen. Und Paulus, der nun wirklich ein Jude reinster Herkunft war, Paulus, der das Judentum in- und auswendig kannte, Paulus, der mit größter Überzeugung auch dankbar dafür war, dass Gott sich diesem Judenvolk so besonders zugewandt hatte, dass es sein auserwähltes Volk war. Paulus hat es dann im Kolosserbrief nochmal in Erinnerung gerufen. Kolosser 2, Vers 16 und 17. Diese Verse müssen Sie unbedingt kennen. Da sagt er zu den Leuten, die sagen, ja, sollen wir nicht doch den Sabbat feiern? Da sagt er Folgendes, Kolosser 2, Vers 16. Lasst euch von niemandem ein schlechtes Gewissen machen. Wegen Speise und Trank, also irgendwelcher Speisegebote oder wegen eines bestimmten Feiertages oder Neumondes oder Sabbats. Das ist alles nur ein Schatten des Zukünftigen. Aber leibhaftig geworden ist es in Christus. Und damit sagt Paulus, Leute, der Sabbat, das war ein Versprechen, eine Ankündigung, dass Gott seine ewige Ruhe bringen würde. Dass Gott eine vollständige Gemeinschaft mit sich selbst schenken würde. Und jetzt ist das Realität geworden. Jetzt ist aus diesem Zeichen die Wirklichkeit geworden. Jetzt ist wirklich Jesus wirklich gekommen, Gottes Sohn ist da. Und alles, was der Sabbat versprochen hatte, das ist jetzt schon in einem ersten Schritt realisiert. Du darfst zu Jesus beten. Du darfst den Heiligen Geist bekommen von Gott. Du darfst vollständige Vergebung deiner Sünden haben. Es ist alles da. Und ihr als meine Gemeinde dürft mitten in dieser Welt Jesus bezeugen und seine Gegenwart repräsentieren. Und Sie sehen die Spuren dieser Sonntagsheiligung schon in der frühen Gemeinde. Also Apostelgeschichte 20, Vers 7 zum Beispiel. Da steht, Apostelgeschichte 20, Vers 7, am ersten Tag der Woche waren wir versammelt, um das Brot zu brechen. Also um Abendmahl zu feiern. Wie wir heute. Nicht am siebten Tag, sondern am ersten Tag. Oder 1. Korinther 16, Vers 2. Da erinnert Paulus die Leute daran, dass sie im Zusammenhang mit dem Gottesdienst eine Kollekte zurücklegen sollen für ihre bedürftigen Mitgeschwister. Und da sagt er, an jedem ersten Tag der Woche lege ein jeder von euch etwas bei sich zurück. Und Offenbarung 1, Vers 10, als Johannes diese besondere Vision von Jesus bekommt, sagte, ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn. Am Tag des Herrn. Das war der Sonntag. Der Auferstehungstag, der erste Tag der Woche. Der Schöpfer sucht die persönliche Begegnung mit seinem Werk. Das hat er von Anfang an so gewollt. Und daran hat sich nichts geändert. Wir kommen zum Schluss. Was für ein wunderschöner Tag war doch dieser siebte Tag. Dieses erste Wochenende der Weltgeschichte, wenn Sie so wollen. Das erste Wochenende der Weltgeschichte. Da hat unser Schöpfer schon sein Herz gezeigt. Nachdem er eine Woche lang in genialer Kreativität dieses Dasein ins Leben gerufen hatte. Am ersten Tag, wir erinnern uns, dass zuerst das Universum und dann diese Konzentration auf die Situation hier auf der Erde, Licht und Finsternis geschieden. Am zweiten Tag die Atmosphäre und diesen Rakia eingerichtet, den Lufthimmel gewissermaßen. Am dritten Tag dann Meer und Land getrennt. Ersten Gräser, erste Bäume, erstes Leben. Am vierten Tag, haben wir gesehen, kamen die Gestirne dazu. Die haben den Tagesrhythmus übernommen. Die riesigen Galaxien, unvorstellbar. Am fünften Tag, da wimmelte es plötzlich in den Meeren und da schwirrten die Vogelscharen durch die Lüfte. Am sechsten Tag, vormittags die Landtiere, die Würmer, die Haustiere, die wilden Tiere, die Löwen, die Bären. Tja, und nachmittags, dann kamen wir. Da kamen wir, beziehungsweise unser Urahn Adam, mit allem, was dann folgte. Und schließlich heute am siebten Tag, nachdem wir geblendet sind von der genialen Schönheit der Schöpfung, da ist es, um mit Helmut Thielicke nochmal zu sprechen, als ob von hinten eine erhabene Hand plötzlich nach unserer Schulter greift und uns umdreht und sagt so, und jetzt schau mich an. Also jetzt richtet Gott an diesem siebten Tag praktisch alle Aufmerksamkeit auf sich selbst. Und sagt, Leute, schaut mich an, ihr könnt mir vertrauen. Ihr braucht keine Angst zu haben. Denn ich bin und ich bleibe meinem Werk treu. Und ich hoffe, das wurde deutlich, dass wir diese Werktreue des liebevollen Schöpfers auch festmachen können. Wir hatten gesehen, erstens, der Schöpfer vollendet sein Werk. Und er wird auch sein Werk mit dir vollenden, wenn du ihm glaubst, wenn du ihm vertraust. Und das Zweite, der Schöpfer unterscheidet sich von seinem Werk. Und deswegen hat er geruht, deswegen hat er diesen siebten Tag eingerichtet. Er hat sich an seinem Werk gefreut und er ist bei seinem Werk geblieben. Mit dieser unverständlichen Sehnsucht, gerade nach uns Menschen. gerade nach dir. Und deshalb läuft alles auf dieses Dritte hinaus. Drittens, der Schöpfer sucht die Begegnung mit seinem Werk. Und ich will dich fragen, am Ende hast du diese Begegnung schon erlebt? Bist du deinem Schöpfer begegnet? Ich meine jetzt nicht ein spektakuläres, religiöses Widerfahrenes. Das ist damit nicht gemeint, irgendeine Ekstase, sondern die Frage heißt, bist du deinem Schöpfer begegnet, dort, wo er sich nach eigener Aussage finden lassen will? Nämlich an dieser einen Stelle. An dieser einen Stelle, wo es keine Missverständnisse mehr gibt und keine Selbsttäuschung und keine religiösen Einbildungen. Und diese eine Stelle ist Jesus. Verstehst du? Jesus ist der Beweis dafür. Jesus ist der Beweis dafür, dass Gott dieser Tag, dieser siebte Tag zwar heilig war, aber nicht seine Ruhe. Seine Ruhe war Gott nicht heilig. Nein. Gott sei Dank. Und wir sind schuld. Wir sind schuld, dass es mit der Ruhe Gottes schon bald wieder vorbei war. Wir sind schuld wegen unserer ungestümen Ich-Sucht. Wir sind schuld wegen unserer Selbstgerechtigkeit und Blindheit, mit der wir das herrliche Schöpfungswerk Gottes schon bald in den Schmutz gezogen haben. Adam hat den Anfang gemacht, werden wir in Kapitel 3 sind, und dann gab es kein Halten mehr und irgendwann kamen wir dazu und haben kräftig mitgemacht und haben Gott links liegen gelassen und wie den letzten Dreck behandelt und aus liebevoll gestalteten Werken, denen der Schöpfer seine Treue geschworen hatte, wurden Feinde des Schöpfers und Lästerer des Schöpfers und Verächter des Schöpfers, die aber selber mit ihrem Leben nicht mehr fertig werden und die keine Antwort haben auf die Frage nach dem Tod und dem Leid und der Hoffnungslosigkeit. Und da, pass auf, da hat Gott Ruhe sein lassen. Da hat Gott Ruhe sein lassen und sich hineingestürzt in unser Getümmel. Er hat es getan. Und er hat es noch viel aufwendiger und noch viel schmerzhafter getan, als bei diesem ersten majestätischen Schöpfungsakt in den 6 Tagen. Professor Ole Hallesby hat es auf den Punkt gebracht. Er schreibt, als Gott das Universum mit den unzähligen Sonnensystemen schuf, der gebraucht jetzt ein Bild, da saß er ruhig auf seinem himmlischen Königsthron und sprach ein schöpferisches Wort. Und wenn er jetzt das Weltall regiert, von den gewaltigen Himmelskörpern hinab bis zu den kleinsten Bazillen, dann sitzt er ruhig in seinem Himmel und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Aber als Gott das kleine, harte Menschenherz brechen musste, da konnte er nicht auf seinem himmlischen Thron verbleiben, sondern da musste er den Himmel verlassen. Da musste er auf unsere Erde herabsteigen, Mensch werden, leiden und sterben zur Sühne für unsere Sünde. Eines so großen Apparates bedurfte Gott, um das kleine Menschenherz zu brechen und zu heilen und zu retten. Und er hat es getan. Er ist in Jesus gekommen. Und vergiss das nie. Nur deshalb, weil Gott seine Ruhe aufgegeben hat, kannst du wieder zur Ruhe kommen. Kannst du Vergebung deiner Schuld erfahren. Darfst du deinem Schöpfer begegnen und das, was du zerbrochen hast in deinem Verhältnis zu ihm, kann heil werden. Und deine ganze innere Unruhe, die dich umtreibt, und dein schlechtes Gewissen und deine Angst vor der Zukunft, es kann bei ihm alles zur Ruhe kommen. Der Herr Jesus hat gesagt in Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und damit meint er beladen mit einem schweren Leben, beladen mit unbeantworteten Fragen, aber beladen auch mit Schuld vor Gott, die du nie wieder gut machen kannst. Kommt her zu mir alle, ich will euch wörtlich Ruhe geben. Ich will dich zur Ruhe bringen, ich will dich in den Himmel bringen, ich will dir deine Schuld vergeben, ich will alles gut machen. Und die Frage ist, ob du deinem Schöpfer begegnen willst. Ob du Antwort gibst auf seinen Rufen, Antwort gibst auf seine Sehnsucht. Und dann wirst du merken, nur bei ihm, nur bei Jesus wirst du diese Ruhe finden, nirgendwo sonst. Er ist die eine Anlaufstelle, die dein Schöpfer für dich eingerichtet hat. Und dann wirst du, wenn Gott das schenkt, dahin kommen, wie es die Fürstin Eleonore Reuss in ihrem berühmten Lied geschrieben hat. Eine Frau, die viel auf dem gesellschaftlichen Parkett erlebt hat. Eine Frau, die alle möglichen Dinge ausprobiert hat, um ihrem Leben einen Glanz und einen Halt zu geben. Und die am Ende doch zu diesem Ergebnis gekommen ist, mit dem ich schließe. Ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß und doch zieht mein Verlangen mich weit von der Erde los. Ich habe die Menschen gesehen und sie suchen spät und früh. Sie schaffen, sie kommen und gehen und ihr Leben ist Arbeit und Mühe. Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück und sie kommen beladen mit Sünden und unbefriedigt zurück. Es ist eine Ruhe vorhanden für das arme, müde Herz. Sagt es laut in allen Landen, hier, nur hier ist gestillet der Schmerz. Es ist eine Ruhe gefunden für alle, fern und nah, in des Gottes Lammes Wunden am Kreuz von Golgatha, weil Jesus sein Leben für dich gegeben hat, weil er für deine Schuld bezahlt hat und weil er dann mit seiner Auferstehung bewiesen hat, ja, es ist alles wahr und gültig. Darum darfst du nach Hause kommen. Herr Jesus Christus, danke, dass das wahr ist. Danke, dass du gekommen bist, um uns diese Ruhe zu bringen, die kein Schlafmittel uns geben kann, die keine Therapie uns geben kann, die keine menschlichen Anstrengungen uns jemals geben können, Herr. Du bist gekommen, um uns unsere Schuld zu vergeben, um unser Gewissen heil zu machen, um unsere Vergangenheit, die an unserem Leben haftet, zu reinigen von allem, was da an Schuld ist und Gottlosigkeit, Herr. Danke, dass du uns in diese Begegnung mit unserem Schöpfer zurückbringst, Herr. Dass du selbst der bist, der alles geschaffen hat, in Gemeinschaft mit dem Vater und der dann zu uns gekommen ist, um uns verlorene Geschöpfe rauszuholen aus unserer Angst und Hilflosigkeit. Wir wollen dich darüber ehren und loben und anbeten in alle Ewigkeit. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.